Wir leben ja in turbulenten Zeiten, in denen sich viele Dinge ändern. Dinge, die für uns bisher vielleicht selbstverständlich waren. Damit meine ich gar nicht nur die Pandemie, über die immer so viel gesprochen wird, mit ihren Einschränkungen, sondern ich meine zum Beispiel auch politische und gesellschaftliche Veränderungen, die es in unserem Land gibt. Also vertraute Politiker verabschieden sich ja jetzt in den nächsten Monaten von uns. Neue Politiker werden kommen, wo wir noch nicht wissen, wer es ist. Wir werden sie ja selber wählen. Menschen demonstrieren auf der Straße auf eine Art und Weise, die uns vielleicht fremd ist. Und all das können wir momentan in den Nachrichten mitverfolgen, wenn wir so im Fernsehen oder im Radio oder im Internet gucken oder in den Zeitungen. Immer wieder gibt es auch so Weltmächte, große Mächte in dieser Welt, die Einfluss gewinnen wollen. Einflussreiche Staaten, die ihren Einfluss so ausdehnen wollen, auch auf kleinere Länder, auf Gebiete, die so um sie herum sind. Und das wollen sie nicht immer mit friedlichen Mitteln. Manchmal geht es auch mit offenem Krieg oder mit Kriegsdrohungen, mit Aufrüstung. Das sind alles so Sachen, die wir immer wieder auch in den Nachrichten sehen, mit denen wir auch so konfrontiert sind und wo wir vielleicht manchmal auch innerlich Stellung dazu beziehen müssen oder wo wir uns fragen, so, wie wird das jetzt wohl werden? Wir unternehmen heute mal so eine Reise in das Alte Testament und schauen uns an, welche geistlichen und politischen Bedrohungen musste das Volk Israel damals erleiden? Inwieweit waren sie vielleicht auch dafür selbst verantwortlich oder selbst schuld daran für das, was sie erlitten haben? Aber ganz besonders schauen wir uns an, was hat Gott in diesen Zeiten durch die Propheten gesagt? Was war es, was Israel damals in diesen ganzen Krisen und in diesen ganzen politischen Irrungen und Wirrungen auch Hoffnung und Kraft gegeben hat? Das wird aber heute auf jeden Fall nicht nur eine Geschichtspredigt sein, sondern wir wollen uns anschauen, welche Phänomene, die es damals gab in dieser Geschichte, die gibt es heute bei uns noch genauso? Wie können wir Hoffnung bekommen, auch durch das prophetische Wort, das damals gesprochen wurde, durch das prophetische Wort, das auch heute gesprochen wird? Und was sind das so für Worte, die Gott auch ganz konkret in dein Leben vielleicht hineinsprechen möchte? Was haben wir davon, dass wir mit Jesus leben? Diese Predigt heute wird drei Teile haben. Im ersten Teil schauen wir uns die Geschichte von König Ahas und seinen Nachbarn an. Im zweiten Teil schauen wir uns an, was hat Jesaja ganz konkret in diese damalige Zeit gesprochen. Und im dritten Teil geht es darum, welche Hoffnung haben wir in Krisenzeiten, also nicht nur die Menschen eben damals, sondern auch wir heute. Also was gibt uns in Krisenzeiten Hoffnung? Das ist auch so das Allgemeinthema dieser Predigt, Hoffnung auch in der Krise. Also im ersten Teil schauen wir uns an die Geschichte von König Ahas und seinen Nachbarn. Wir befinden uns im Jahr 734 vor Christus. Die Zeiten, in denen Israel unter David und Salomo ein vereintes Königreich war, die waren vorbei. Nach dem Tod von König Salomo wurde das Reich aufgespalten in zwei Königreiche. Da gab es dann das Nordreich Israel und das Südreich Juda. Im Südreich Juda war es so, dass es abwechselnd gottesfürchtige und gottlose Könige gab. Im Nordreich Israel war es so, dass es eigentlich fast die ganze Zeit nur gottlose Könige gab. Und es gab sehr viel Götzendienst auch. Da wurden sehr viele andere Götter angebetet. Ich zeige euch heute mal auch auf zwei Landkarten, wie das ausgesehen hat und wie damals die weltpolitische Situation war. Da kann man das viel besser verstehen. Das ist die erste Karte, die wir uns heute anschauen. Da sieht man das im Süden, ist praktisch dieser orange-braune Bereich. Das ist das Königreich Juda. Das ist sozusagen das Südreich gewesen mit Jerusalem als Hauptstadt. Dann gab es den nördlichen Teil, das Königreich Israel, mit Samaria als Hauptstadt. Dann gab es praktisch hier auf dem Gebiet, das das heutige Syrien ist, gab es ein Königreich, das nannte sich Aram. Das waren in der Bibel die Aramäer, habt ihr vielleicht schon mal gelesen, im Alten Testament werden die öfters mal erwähnt. Die Aramäer, die lebten praktisch hier in diesem Bereich vom heutigen Syrien. Die hatten damals auch schon Damaskus als Hauptstadt. Und jetzt kann mal diese Rena zu mir kommen, die hilft mir jetzt nämlich mal die zweite Landkarte zu halten. Jetzt gucken wir uns nämlich mal an, was waren diese großen Weltmächte, die damals versucht haben, Einfluss auf dieses Gebiet zu nehmen. Das ist jetzt mal eine Landkarte, wo man praktisch das in einem größeren Maßstab sieht. Also hier ist wieder unser Gebiet Israel aufgeteilt in dieses Nordreich und Südreich. Das ist jetzt hier zwar nicht eingezeichnet. Was wir hier sehen, ist dieser ganze grüne Bereich. Das ist der sogenannte fruchtbare Halbmond. Das ist also dieses Gebiet, was ganz besonders fruchtbar war, wo man halt auch Landwirtschaft betreiben konnte. Hier zwischendurch diese weißen Bereiche, das ist die Wüste von Arabien, wo das dann schwieriger war. Und auf dieser Karte können wir jetzt sehen, was waren diese beiden Weltreiche, die versucht haben, immer Einfluss auf diesen Küstenstreifen hier zu bekommen. Das war auf der einen Seite war das Ägypten, eine ganz große Weltmacht, die immer versucht hat, hier Einfluss zu gewinnen in diesem Bereich im Süden. Und im Norden war es das Königreich Assyrien hier mit Ninive als Hauptstadt. Das ist praktisch das Gebiet des heutigen Nordirak. Da war praktisch so dieser Einflussbereich von Assyrien. Und das waren diese beiden Weltmächte, die immer versucht haben, auf diesen Bereich hier an der Küste, weil hier auch wichtige Handelsstraßen verlaufen sind, Einfluss zu gewinnen. Also wenn man das Alte Testament liest, kann man das die ganze Zeit irgendwie merken, dass aus diesen beiden Bereichen so Machtansprüche kamen. Später waren das dann auch die Babylonier, die hier waren, die Perser und so weiter. Also das sind so diese beiden Pole, die immer versucht haben, hier Einfluss zu gewinnen. Danke, Serena. Im Jahr 734 vor Christus ist die Situation also folgende. Ich zeige das auf der kleinen Karte jetzt nochmal. Im Südreich Juda war Jerusalem die Hauptstadt, dort war ja auch der Tempel und dort regierte einer der gottlosesten Könige, den Juda, das Südreich, jemals hatte. Das war König Ahas. König Ahas war ein König, der hat sich überhaupt nicht für Gott interessiert. Er hat überall im ganzen Land hat er den Götzendienst eingeführt und das war ihm noch gar nicht genug. Also er hat den Tempel in Jerusalem, den Salomo gebaut hat, hat er zugeschlossen. Also da konnte man praktisch nicht mehr Gott anbeten. Er hat im Hof des Tempels Götzenbilder aufgestellt, die dann angebetet wurden. Und er hat viele von den Gebrauchsgegenständen, die Salomo für den Tempel hat anfertigen lassen, die hat er so richtig demoliert. Also da gab es zum Beispiel so ein kupfernes großes Becken, was auf so Rindern stand. Und das hat er einfach auseinandergebaut und hat es für ganz andere Zwecke verwendet. Also das war eine richtig schlimme Zeit gewesen damals. Er war also ein richtiger, begeisterter Götzenanbeter für seine damalige Zeit. Und das Schlimmste war gar nicht diese Sachen jetzt nur, die ich beschrieben habe, sondern es wurde noch schlimmer. Er hat sogar seinen eigenen Sohn geopfert. Also er hat seinen eigenen Sohn durchs Feuer gehen lassen. Das muss man sich mal vorstellen. Den eigenen leiblichen Sohn hat er auf einem Brandopferaltar diesen Götzen geopfert. Also das war richtig schlimm. Das war eine ganz krasse und eine ganz gottlose Zeit gewesen damals. Wenn man das Alte Testament studiert, merkt man auch immer, dass beim Volk Israel die geistliche und die politische Situation so parallel gehen. Das geht immer so Hand in Hand. Also immer, wenn die Israeliten gottesfürchtig gelebt haben, dann ging es ihnen auch politisch gut. Und wenn der König sich von Gott abgewandt hat, auch wenn das Volk sich von Gott abgewandt hat, dann gerieten sie so in den Strudel von weltpolitischen Ereignissen und dann ging es ihnen meistens auch schlecht. Und genau das ist jetzt passiert in diesem Jahr 734 vor Christus. Das Nordreich Israel, also hier dieser blaue Bereich, und das Volk der Aramäer, die haben sich verbündet, damit sie stärker sind gegen diese Weltmacht Assyrien, die hier oben im Nordirak saß und immer versucht hat, da Einfluss zu gewinnen. Also die haben ein Bündnis geschlossen, Nordisrael mit den Aramäern, damit sie stärker sind. Und dann haben sie gesagt, eigentlich wäre das doch gut, wenn wir nicht nur ein Zweierbündnis sind, sondern wenn der König Ahas vom Südreich Juda, wenn der auch noch mitmachen würde. Da haben sie den gefragt, der wollte aber nicht. Und da haben sie gesagt, okay, also wenn der nicht will, dann werden wir mal Gewalt anwenden. Dann werden wir mit unseren Armeen, wir werden ihn angreifen. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder der entscheidet sich dazu mitzumachen bei unserem Dreierbündnis gegen Assyrien oder wir setzen ihn ab und setzen einen anderen König ein. Also das war richtig, richtig schlimm gewesen, diese Situation damals. Was sollte ein König wie Ahas in so einer Situation, in die er da gekommen ist, eigentlich normalerweise machen? Wir würden sagen, das Normalste von der Welt wäre eigentlich, dass er Buße tut, dass er umkehrt, dass er zu Gott umkehrt und dass er Gott um Hilfe bittet für seine Situation, wenn er da von so zwei Mächten angegriffen wird. Aber auf die Idee kam der Ahas gar nicht. Der hat eine viel schlimmere Idee noch gehabt. Er war ja auch ein gottloser König gewesen. Er hat stattdessen anstatt dass er sich an Gott um Hilfe wendet, hat er alle Schätze, die im Tempel noch übrig geblieben waren, auch wertvolle Gegenstände, die hat er ausgeplündert, hat sie mit einer Gesandtschaft zu diesem großen König von Assyrien, zu dieser großen Weltmacht im Nordirak, hat er sie geschickt und hat gesagt, kannst du mir bitte helfen und diese beiden Reiche da im Norden, die mich bedrohen, angreifen? Ja, das hat der König von Assyrien auch gerne gemacht. Der wollte ja sowieso seinen Einflussbereich ausdehnen. Aber leider hat es dem Ahas auch nicht geholfen. Das war so, dass der König von Ninive, von Assyrien, der hat dann zwar diese beiden Reiche erobert, hat die beiden Könige abgesetzt, die den Ahas bedroht haben, aber dann hat er sich auch um Juda gekümmert und hat auch Juda unterjocht und viel genutzt hat das dem König Ahas also nicht. Also er hat nicht das damit erreicht, was er wollte, sondern er ist selber auch unter Knechtschaft gekommen und sein Volk natürlich auch. Also er hat rein menschlich gehandelt. Das ist das, was man in dieser ganzen Geschichte sieht. Er hat rein menschlich gehandelt. Er hat überhaupt nicht nach Gott gefragt. Und er hat sogar noch die heidnischen Götter seiner Feinde angebetet. Also das muss man sich mal vorstellen. Er hat die Götter seiner Feinde, die ihn bedroht haben, die hat er auch noch angebetet, weil er gedacht hat, ja, das könnte ja vielleicht was nützen, wenn ich die auch noch anbete. Also ganz schlimm. Die ganze Geschichte könnt ihr selbst nachlesen, wenn ihr das wollt, in 2. Könige 16. und in 2. Chronik 28, das sind so diese beiden Kapitel, wo man diese Geschichte ganz ausführlich nachlesen kann. Wie gesagt, uns geht es heute nicht nur um die politische und um die militärische Geschichte, uns geht es vor allem darum, was hat Gott in dieser ganzen Situation gesprochen. Das ist jetzt der zweite Teil der Predigt, das prophetische Wort von Jesaja in dieser Zeit. Weil das Könige wie Ahas von Gott überhaupt nichts wissen wollten, das hat Gott natürlich glücklicherweise gar nicht davon abgehalten, seine Propheten zu schicken mit ganz klaren Botschaften. Interessanterweise wurde gerade in dieser ganz krassen, gottlosen Zeit, wurde so ein Prophet wie Jesaja gesandt. In diese ganzen politischen und religiösen Irrungen und Wirrungen, der Prophet Jesaja, er war einer der größten Propheten im Alten Testament. Und er hat so klar in diese Zeit gesprochen, und zwar nicht nur zu König Ahas, sondern zum ganzen Volk. Interessant ist, dass Gott dem Jesaja Einblick gibt in ganz verschiedene Dinge. So wie wir das gerade eben gesagt haben, dass politischer und geistlicher Niedergang, dass das immer so zusammenhängt im Alten Testament, oder dass eben geistliche und politische Erneuerung auch meistens so Hand in Hand gehen. Genauso gibt Gott Jesaja eine Vorschau auf das, was geistlich und politisch passieren wird. Das Interessante ist dabei sogar, das, was passiert, hat sogar etwas auch mit dem Privatleben von Jesaja zu tun. Ich lese jetzt so im Folgenden Ausschnitte aus Jesaja Kapitel 8 und Kapitel 9. Falls du eine Bibel hast, kannst du die aufschlagen, kannst mitlesen. Ich werde nicht das ganze Kapitel lesen, sondern nur so einzelne Textabschnitte, die heute Abend so für uns interessant sind. Also Jesaja Kapitel 8 und Kapitel 9. Jesaja war nicht nur selbst Prophet, er war auch verheiratet mit einer Prophetin. In Kapitel 8, Vers 3 bis 4 schreibt Jesaja: Und ich nahte der Prophetin und sie wurde schwanger und gebar einen Sohn. Und der Herr sprach zu mir: Gib ihm dem Namen Schnell, Raub, Eile, Beute. Denn ehe der Junge zu rufen versteht, mein Vater und meine Mutter, wird man den Reichtum von Damaskus und die Beute von Samaria vor dem König von Assur hertragen. Das ist doch jetzt interessant, dass das mal so eine richtig klare und verständliche Prophetie ist. Also bei manchen Prophetien, die man so liest im Alten Testament, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, muss gucken, was hat Gott und der Prophet damit gemeint. Aber das ist doch jetzt mal so eine ganz klare Sache. Ein Kind, ein neugeborenes Kind, kann spätestens mit 15 Monaten Papa oder Mama sagen. Also einige von euch haben ja auch Kinder, größere oder kleinere. Aber wer mal ein kleineres Kind hatte, der weiß das ungefähr so mit 15 Monaten, fängt es dann an, dass Kinder so plappern. Und irgendwann geht es dann los, dass sie auch so die ersten Worte sprechen. Und ganz oft sind eben so diese ersten Worte, die sie sprechen, sind Mama oder Papa. Meistens so mit 15 Monaten ungefähr. Das ist meistens so das Alter, wo das dann losgeht. Wenn man jetzt zu diesen 15 Monaten noch die 9 Monate der Schwangerschaft davor dazu rechnet, dann kommt man auf eine Zeitspanne von 2 Jahren. Und das, was Gott über den Jesaja hier sagt, ist, dass er sagt, es wird praktisch maximal 2 Jahre dauern, Dann werden diese beiden Königreiche Israel und Aram, die euch bedrohen, die werden von der Weltmacht Assyrien eingenommen worden sein. Und ganz genau so ist das auch gekommen. Diese Prophetie hat sich genau so bewahrheitet. Im Jahr 732, also zwei Jahre später als 734 vor Christus, hat der König von Assyrien diese beiden Königreiche Aram und Nordisrael erobert. Wie gesagt, später hat er dann auch das Südreich Juda noch angegriffen und eingenommen, weil es ebenso gottlos war und weil der König Ahas nicht nach Gott gefragt hat. Und dann prophezeit Jesaja etwas, was man auch wieder so direkt in unsere heutige Zeit übernehmen könnte. Jesaja 8, Vers 11 bis 15. Denn so hat der Herr zu mir gesprochen, als seine Hand mich packte und er mich davor warnte, auf dem Weg dieses Volkes zu gehen. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Die Menschen der damaligen Zeit müssen ganz stark desorientiert gewesen sein. Also ich kann mir das vorstellen, dass viele Menschen damals gar nicht mehr wussten, was jetzt politisch richtig oder falsch ist und was noch viel schlimmer ist. Sie wussten nicht, was geistlich richtig oder falsch ist. Sie wussten nicht mehr, was Gott gefällt. Sie wurden auch wahrscheinlich schon lange nicht mehr darin unterrichtet, wie man Gott anbetet, wie man Gott ehrt, wie man mit Gott lebt. Das war alles irgendwie in Vergessenheit geraten. Also, wenn schon der eigene König so drauf ist, dass er den Tempel schließt und fremde Götter anbetet, also woher hätten sie es denn wissen sollen? Das Wort Gottes war fast nicht mehr präsent in dieser Zeit. Kommt dir das irgendwie bekannt vor, wenn man so unsere heutige Gesellschaft zum Beispiel anguckt? Viele Leute wissen gar nichts mehr über Gott, wissen gar nichts mehr aus dem Wort Gottes. Viele Leute sind, das ist so, dass sie total unwissend sind, auch über Feiertage zum Beispiel, dass sie gar nicht mehr wissen, was das bedeutet. Das ist ein Phänomen, was es in unserer Zeit auch ganz stark gibt. Jesaja sagt uns auch, was das Ergebnis davon ist. Überall hat man von Verschwörung geredet. Überall gab es Verschwörungstheoretiker, die ihre Verschwörungserzählungen verbreitet haben. Was lösen Verschwörungstheoretiker aus? Damals und auch heute wieder verstärkt. Das, was Verschwörungstheoretiker auslösen, ist Verunsicherung. Das, was sie auslösen wollen, unbedingt das, was sie bewirken wollen, ist Verunsicherung. Wenn man diesen Menschen zu stark zuhört, dann weiß man hinterher manchmal gar nicht mehr so, was ist jetzt eigentlich richtig und was ist falsch? Was soll man jetzt eigentlich glauben? Was kann man überhaupt noch glauben? Was kann man nicht glauben? Man wird total verunsichert und das ist genau das, was diese Leute bezwecken wollen. Verunsicherung. Es gibt so Verschwörungstheoretiker, die können dich in Grund und Boden reden, sodass dir richtig schwindelig wird. Hast du das schon mal erlebt? Und deswegen sagt Gott hier ganz klar durch Jesaja, ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dieses Volk Verschwörung nennt. Das, was sie fürchten, sollt ihr nicht fürchten und nicht davor erschrecken. Also lass dich nicht auf ihre Denkweise und auf ihre Theorien ein, und fall vor allem auch nicht darauf rein, was sie sagen. Hör ihnen nicht zu und lass dich nicht von ihnen erschrecken. Stattdessen sollen wir aber etwas anderes machen. Den Herrn der Heerscharen, den sollt ihr heiligen. Er sei eure Furcht und er sei euer Schrecken. Und er wird zum Heiligtum sein und zum Stein des Anstoßes und zum Fels des Strauchelns für die beiden Häuser Israel, zum Klappnetz und zur Falle für die Bewohner Jerusalems. Und viele unter ihnen werden stürzen, werden fallen und zerbrechen, verstrickt und gefangen werden. Ist das nicht eine tolle Zusage? Das habe ich mir so gedacht, das ist eine ganz tolle Zusage. Wenn wir Gott in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen, dann haben wir einen festen Stand. Wir bekommen Stabilität und Klarheit. Wenn wir ihn anbeten, und gleichzeitig werden andere Leute, die nichts von ihm wissen wollen, die werden über ihn stolpern. Der Stein des Anstoßes wird hier erwähnt. Aus dem Neuen Testament wissen wir, wer das ist, ne? Ja, das ist Jesus. Und wer nichts von Jesus wissen will, der wird irgendwann über ihn stolpern. In 1. Petrus 2, Vers 8 sagt Petrus das sogar: Da die Ungläubigen nicht gehorsam sind, stoßen sie sich an dem Wort, wozu sie auch bestimmt worden sind. Also wer Jesus nicht annimmt, wer die Möglichkeit hat, Jesus anzunehmen, und er macht das nicht mit Absicht nicht, der wird sich irgendwann wahrscheinlich richtig über ihn ärgern. In Jesaja 8, Vers 17 und 18 spricht Jesaja wieder über seine eigene Familie, wenn er sagt: Und ich will auf den Herrn harren, der sein Angesicht vor dem Haus Jakob verbirgt, und will auf ihn hoffen. Siehe, ich und die Kinder, die der Herr mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen und zu Wundern in Israel geworden. Das kann man auch übersetzen: Wir sind zu Wahrzeichen in Israel geworden, vom Herrn der Heerscharen, der auf dem Berg Zion wohnt. Jesaja hat sich mit seiner Familie also bewusst dazu entschieden, nicht so gottlos zu leben wie die Menschen damals um ihn herum, inklusive König Ahas. Er hat wirklich eine Entscheidung getroffen und hat gesagt: Ich will nicht so leben wie die Menschen und auch nicht wie dieser König, den wir haben. Wenn du konsequent Jesus nachfolgst, dann werden die Menschen das mitbekommen und vielleicht werden sie deswegen auch anfangen, nach Gott zu fragen. Vielleicht werden Menschen dich fragen: Warum lebst du so? Was hat es mit diesem Gott auf sich, dem du nachfolgst? Woher hast du diesen inneren Frieden, den du ausstrahlst? Und vielleicht werden sie dadurch Gott kennenlernen und eine ganz neue Orientierung auch für ihr Leben bekommen, dadurch, dass sie Jesus in dir sehen und wie er sich äußert durch dein Leben. Und dann müssen die Menschen um dich herum auch nicht mehr so orientierungslos leben und vor allem müssen sie nicht Orientierung am ganz falschen Ort suchen. Jesaja schreibt weiter, Kapitel 8, Vers 19 bis 20: Und wenn sie zu euch sagen: Befragt die Totengeister und die Wahrsagegeister, die da flüstern und murmeln, so antwortet: Soll nicht ein Volk seinen Gott befragen? Soll es etwa für die Lebenden die Toten befragen? Hin zur Weisung und zur Offenbarung. Wenn sie nicht nach diesem Wort sprechen, dann gibt es für sie keine Morgenröte. Das kann man auch übersetzen: Dann gibt es für sie keine Hoffnung. Jesaja sagt hier: Das Volk war damals so desorientiert und hat nur noch so wenig von Gott gewusst, dass sie sich Hilfe am völlig falschen Ort gesucht haben. Die Menschen sind zu Wahrsagern gegangen, die behauptet haben, sie könnten die Toten befragen. In Wirklichkeit haben sie sich damit aber ganz stark für dämonischen Einfluss geöffnet. Jesaja sagt: Ihr seid lebendige Menschen, ihr braucht Orientierung und ihr fragt als Lebende die Toten: Tickt ihr eigentlich noch richtig? Das, was ihr braucht, ist Weisung und Offenbarung von Gott. Ihr müsst dahin gehen, wo es Weisung von Gott gibt und Offenbarung von Gott. Das ist bei dem lebendigen Gott, selbst bei ihm und auch in seinem geschriebenen Wort. Alles andere ist total hoffnungslos. Was macht ihr da, sagt er zu denen. Wie könnt ihr als Lebende Rat suchen oder Weisung suchen bei den Toten? Jetzt kommt ein interessanter Abschnitt, wo Jesaja ganz treffend beschreibt, wie so ein Leben in Hoffnungslosigkeit für Auswirkungen hat. Ein Leben ohne Orientierung und ohne Hoffnung, das verläuft so. Kapitel 8, Vers 21 bis 22. Man wird im Land ohne Hoffnung umherziehen, bedrückt und hungrig, und es wird geschehen, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden und seinen König und seinen Gott verfluchen. Und man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken, und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel, und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Ich habe mir gedacht, was ist das eigentlich für eine krasse Analyse? Das ist so messerscharf analysiert. Als ich das zum ersten Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht, das könnte man jetzt wieder direkt in unsere Zeit übertragen. Also wir sehen hier den Weg eines hoffnungslosen Menschen in vier Schritten. Der erste Schritt ist: Wer ohne Gott und ohne Orientierung lebt, der wird bedrückt sein. Er wird bedrückt und heimatlos umherziehen. Und wenn wie damals dauernd Krieg ist oder die Lebensmittelversorgung zusammenbricht, dann wird man Hunger haben. Aber mindestens genauso schlimm wie der körperliche Hunger ist der geistliche Hunger. Und der war bei den Menschen damals wahrscheinlich auch sehr groß. Also Schritt Nummer eins von diesen vier Schritten. Wer ohne Gott und Orientierung lebt, wird bedrückt sein. Er wird körperlich Hunger bekommen und meistens auch geistlichen Hunger. Schritt Nummer zwei. Was ist die Folge von Hunger? Kennt ihr das Sprichwort, Hunger macht böse? Also ich muss ganz ehrlich sagen, auf mich trifft es ein bisschen zu. Ich bin so ein Mensch, ich muss ein bisschen gucken, auch mit meinem Kreislauf und mit meinem Blutzuckerspiegel, dass der nicht zu stark absinkt. Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich zu stark in den körperlichen Unterzucker reinfalle, dann ist es tatsächlich so, dass ich so grantig werden kann, so böse werden kann. Ne? Ich muss jetzt wirklich was essen. Kennt ihr das? Auch aus eurem Leben? Das ist so ein Phänomen, das ist auch tatsächlich ein körperliches Phänomen, was bei manchen Leuten stärker, bei manchen vielleicht schwächer ausgeprägt ist. Also ich kenne das von mir. Und der Jesaja, der sagt genau das hier. Wer Hunger leidet, wenn man Hunger leidet, dann wird man von Wut übermannt werden. Körperlicher Hunger macht böse. Und ich sage, auch geistlicher Hunger, der wird dich irgendwann böse machen, wenn der nicht gestillt wird. Also Schritt Nummer zwei, wahre Hunger macht böse. Schritt Nummer drei, was ist das Ergebnis von Wut? Wut führt dazu, dass man auf die Politiker und auf Gott schimpft und sie verflucht. Hast du das in den letzten Monaten mal erlebt, dass das passiert? Vielleicht in den Medien, irgendwo im Internet oder vielleicht in deinem Bekanntenkreis? Vielleicht hast du dich sogar selber dazu hinreißen lassen, das zu machen? Das Internet ist momentan voll von Leuten, die richtig böse sind und die nichts anderes machen, als nur noch auf die Politiker zu schimpfen. Und eigentlich sollten sie ja für sie beten. Also wenn sie Christen sind, sollten sie ja eigentlich für die Politiker beten. Das ist ja das, was uns als Aufgabe eigentlich gegeben ist. Aber wir erleben das auch, dass Christen momentan sehr stark auf Politiker schimpfen. Und wir erleben das auch, dass Leute sehr böse auf Gott sind. Dass sie sagen, ja, wo ist denn jetzt euer Gott? Guckt euch doch mal die Situation an. Was nützt dir jetzt dein Gott? Wo ist denn jetzt dein Gott? Und die Menschen gehen jetzt auch vermehrt auf die Straße, um zu demonstrieren und diese Wut auch wirklich auszuleben auf der Straße. Und jetzt weißt du, wo das herkommt. Jesaja hat uns das hier in dieser Bibelstelle ganz genau erklärt. Es kommt daher, dass Menschen nicht wirklich in einer lebendigen Beziehung mit Gott leben, dass sie keine lebendige Beziehung zu Jesus haben, dass sie orientierungslos sind, dass sie total desorientiert sind. Also körperlich hungern müssen wir in Deutschland momentan glücklicherweise noch nicht. Aber viele Menschen sind momentan so stark hungrig, dass sie davon richtig böse werden. Und dass die Konsequenz daraus ist, dass sie nur noch auf die Politiker und auf Gott schimpfen. Aber eigentlich, das Normale wäre doch, dass man umkehrt und anfängt, nach Gott zu fragen. Weil das, was Gott eigentlich vorbereitet hat, ist doch, dass er diesen Hunger stillen möchte. Und das kann er und das wird er tun, wenn du umkehrst, auch von diesem bösen Weg, dass du voller Wut und voller Hass warst und vielleicht Menschen, Politiker und vielleicht sogar Gott verflucht hast. Gott, wo bist du? Ich kann dich nicht sehen. Dann kannst du heute auch umkehren und kannst ja einfach diese Wut und diesen Zorn auch ablegen und kannst sagen, ich suche mir die Stillung dieses Hungers wirklich bei ihm selber. Er ist derjenige, der diesen Hunger stillen möchte. Also, das war der Schritt Nummer drei von diesen vier Schritten. Das Ergebnis von Wut führt dazu, dass man Politiker und auch Gott verflucht. Und jetzt im vierten Schritt nimmt uns Jesaja so praktisch mit wie auf so einen Flug mit einer Drohne. Also ihr kennt ja diese Drohne, die werden ja manchmal auch in so Naturfilmen eingesetzt. Ne? Also manchmal wird ja zuerst am Boden gefilmt, da sieht man dann so die Tiere und die Pflanzen. Und auf einmal gibt es wie so einen Zoom heraus aus dieser Situation und dann sieht man diese ganze Situation wie von so einer Drohnenperspektive. Die kann man ja so aufsteigen lassen. Das ist ja so ein Gerät, was da eine Fernsteuerung hat. Und unten in die Drohne ist so eine Kamera eingebaut. Und dadurch kannst du praktisch so eine Perspektive bekommen auf die ganze Situation von so einer Höhe von 20 oder 30 Metern. Und das ist das, was Jesaja jetzt hier an dieser Stelle mit uns macht. Und er sagt, man wird sich nach oben wenden und wird zur Erde blicken mit dieser Drohnenperspektive. Und siehe, da ist Not und Finsternis, bedrängendes Dunkel und in dichte Finsternis ist man hineingestoßen. Geistliche Finsternis, geistliche Nacht, das ist das, was Jesaja ganz stark bei den Menschen seiner Zeit beobachtet hat. Und das können wir auch in unserer Zeit zum Teil beobachten, dass diese Orientierungslosigkeit bei den Menschen um uns herum zunimmt. Also die Ärzte, die Psychologen, auch die Statistiker, die bestätigen das ja, dass es momentan zum Beispiel sehr viel mehr Gewalt in Familien gibt, in den Häusern, dass es deutlich mehr Selbstmordversuche gibt, auch bei den Menschen. Aber bleibt Jesaja bei dieser Hoffnungslosigkeit stehen? Nein, denn Gott will nicht, dass wir in dieser Hoffnungslosigkeit bleiben. Er hat sich nämlich schon einen Plan ausgedacht, wie wir wieder Hoffnung bekommen können. Und Jesaja ist einer dieser Propheten im Alten Testament, dem Gott sehr viel von diesem Hoffnungsplan mitgeteilt hat. Damit sind wir beim dritten Teil der Predigt. Hoffnung in Krisenzeiten, Hoffnung in krassen Zeiten bekommen wir durch Jesus. In Kapitel 8, Vers 23 sagt Jesaja: Doch nicht bleibt das Dunkel über dem, der von der Finsternis bedrängt ist. Und dann kommt diese grandiose Botschaft in Kapitel 9, über die ja ganz oft an Weihnachten gepredigt wird. Also jetzt ist zwar gerade nicht Weihnachten, aber trotzdem ist das die Botschaft, die Gott für uns auch heute hat. Das, was er jetzt sagt im Kapitel 9. Das Volk, das im Dunkeln lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis, im Land des Todesschattens wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Du, Gott, vermehrst den Jubel, du machst die Freude groß. Sie freuen sich vor dir, wie man sich freut in der Ernte, wie man jauchzt beim Verteilen der Beute. Denn das Joch ihrer Last, den Stab auf ihrer Schulter, den Stock ihres Treibers zerbrichst du, das kann man auch übersetzen, zerschmetterst du, wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der dröhnend einherstampft und jeder Mantel, der in Blut gewälzt, verfällt dem Brand, wird ein Fraß des Feuers. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber. Das kann man auch übersetzen, Planer des Wunders. Toller Titel, ne? Planer des Wunders. Starker Gott. Der Gottheld, kann man das auch übersetzen. Vater der Ewigkeit, Fürst des Friedens. Groß ist die Herrschaft und der Friede wird kein Ende haben auf dem Thron Davids über seinem Königreich, es zu festigen und zu stützen durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Jesaja sagt, die Dunkelheit, die die Menschen damals erlebt haben, geistliche Dunkelheit, politische Dunkelheit, persönliche Dunkelheit, die wird nicht bleiben, sondern ein übernatürliches, großes Licht wird kommen. Und das wird nicht einfach nur irgendeine Lichterscheinung sein, sondern es wird eine konkrete Person sein. Gott selbst wird in Person zu den Menschen kommen, in Gestalt eines neugeborenen Kindes. Und dieses Kind ist Jesus. Gott ist in Gestalt von Jesus gekommen, um dir und mir und uns allen Hoffnung zu geben. Jesaja sagt an dieser Stelle auch, Jesus wird viel mehr machen, als nur irdische und politische Knechtschaft zu zerbrechen. Das ist das, was die Leute damals in der Zeit von Jesaja sich gewünscht haben, dass jemand mal kommt und einfach diese Knechtschaft von ihnen wegnimmt. Dieses, dass man dauernd gucken muss, von wem werden wir jetzt gerade wieder irgendwie angegriffen, von wem werden wir jetzt gerade wieder irgendwie bedroht, von diesen Weltmächten und von diesen Nachbarvölkern. Aber das, wovon Jesaja hier hauptsächlich spricht, ist, dass Jesus vor allem gekommen ist, um die geistliche Knechtschaft zu zerbrechen. Er hat die geistliche Knechtschaft zerbrochen, die Knechtschaft der Sünde, unter der wir stehen, die wie so eine Last auf unserer Schulter war, die uns wie so mit einem Stock getrieben hat. Das ist das, was er da beschreibt in dieser Bibelstelle. Die Last der Sünde, die lag auf uns wie so ein Joch und wie so ein Stecken war sie hinter uns und hat uns so getrieben, dass wir gar nicht mehr wussten, wo rechts und links ist. Und nicht nur der äußere militärische Krieg, so wie die Leute sich das damals gewünscht haben, der wird zu Ende sein, sondern auch der Krieg in unserem Herzen. Der ist durch Jesus beendet. Der Krieg in unserem Herzen, diese Unzufriedenheit, diese Wut, die aus dieser Unerfülltheit herauskommt, die aus diesem Hunger herauskommt, dieses Bösartige manchmal, das ist dieser Zustand, der durch Jesus beendet ist, wenn du ihn in dein Leben aufnimmst. Und genau wie Jesaja seinem eigenen leiblichen Kind einen prophetischen Namen geben sollte, so bekommt auch Jesus hier an dieser Stelle schon viele hundert Jahre, bevor er überhaupt auf die Welt gekommen ist, bekommt er schon so viele prophetische Namen. Planer des Wunders, da könnte man eine ganze Woche drüber nachdenken. Kannst du ja mal machen, eine Woche lang. Denk mal eine Woche lang nur darüber nach, was bedeutet es, dass Jesus in deinem Leben der Planer des Wunders ist. Er ist ein Planer von Wundern. Lass dir das mal richtig auf der Zunge zergehen. Oder er ist der Gottheld. Ja, manche Leute haben ja immer noch so eine Vorstellung, dass Gott wie so ein tatterischer alter Opa da mit grauem Haar und völlig machtlos da oben sitzt. Aber das ist er nicht. Nein, er ist der Gottheld. Er ist ein Held in deinem Leben. Der Vater der Ewigkeit, der Fürst des Friedens, diese ganzen prophetischen Worte, zieh dir das mal so richtig rein und frag auch mal Jesus, der ja in dir wohnt, frag ihn mal, was das ganz konkret für dich bedeutet. Der Friede, den er uns gibt, der wird kein Ende haben. Manche Ausleger haben behauptet, dass diese ganzen Sachen, die hier bei Jesaja beschrieben werden, dass sie erst viel später im tausendjährigen Reich kommen. Aber die Wahrheit ist, wenn wir unser Leben jetzt in die Hände von Jesus geben, wenn wir ihn einladen, dass er der Herr unseres Lebens wird, dann wird es diese Herrschaft, die da beschrieben wird, die wird es in unserem Leben jetzt schon geben. Und das ist das, was wir wissen müssen. Das ist nicht einfach nur eine Vorausschau auf das tausendjährige Reich, wo er irdisch über diese Welt auch herrschen wird, sondern das, was er jetzt schon machen möchte, ist, er möchte diese Herrschaft im Leben von Menschen aufrichten. Und zwar jetzt, in dieser Zeit, in der wir leben. Wenn wir Jesus in unserem Leben aufnehmen und ihm die Herrschaft über unser Leben geben, wenn wir das zulassen, dass er unser Leben gestaltet, dann wohnt dieser ewige Friede jetzt schon in uns. Und dann ist es vorbei mit all den Sachen, die wir am Anfang der Predigt beschrieben haben. Dann ist es vorbei mit der Orientierungslosigkeit. Dann ist es vorbei mit dem Unfrieden. Dann ist es vorbei mit der Gottlosigkeit. Dann ist es vorbei mit Götzendienst. Vielleicht sagst du, naja, ich betreibe ja gar keinen Götzendienst, ich bete ja gar nicht irgendwelche komischen Holzstatuen oder sowas an. Aber was ist Götzendienst? Götzendienst ist doch, dass wir andere Sachen in unserem Leben eine höhere Priorität einräumen als Gott. Dass wir Sachen in unserem Leben über Gott stellen und sagen, so, da darf er nicht ran, das entscheide ich. So, das ist mein Bereich, da weiß ich selber, was gut ist. Da weiß ich selber, was besser ist. Das weiß ich selber, was für mich gut ist. Das ist Götzendienst. Geistliche Dunkelheit und Finsternis, damit ist es vorbei. Und vor allem ist es auch damit vorbei, dass wir Friede und Antworten an Stellen suchen müssen, wo wir sie niemals bekommen können. Das ist auch, man sieht es auch heute wieder, dass die Menschen sind so orientierungslos und so desorientiert, dass sie überall Antworten suchen, nur nicht da, wo es die Antwort wirklich gibt, nämlich bei Jesus. Und deswegen möchte ich dich heute auch ganz konkret fragen und ich möchte dich heute auch herausfordern, für dich jetzt heute in diesem Gottesdienst, nicht erst morgen oder übermorgen, sondern jetzt, auch wenn du im Internet dieses Video siehst, heute für dich diese Fragen zu beantworten. Hast du Jesus bereits als Herrn in dein Leben aufgenommen? Ansonsten kannst du das jetzt gleich sofort hier machen, nachdem du das Video angeguckt hast oder auch hier in diesem Gottesdienst. Lässt du es zu, dass Jesus das Licht in deinem Leben ist, dass er dir Orientierung gibt, dass er dir Hilfe gibt? Und vor allem hörst du dann auch auf sein Wort? Also folgst du auch diesem Wort, was er dir gibt? Er selber ist das Wort. Er ist das lebendige Wort, das in dir wohnt. Lässt du dich darauf ein, dem auch zu folgen? Bist du bereit dazu, dich vom Einfluss dieser Welt ganz loszusagen, von allen Verschwörungsgedanken, von allen dummen Ideen, die es in dieser Welt gibt? Vielleicht auch von den Sachen, die irgendwie so eine Faszination ausüben, aber die, wo du merkst, die bringen dich eigentlich von Gott weg. Bist du bereit dazu, heute diese Sachen endgültig loszulassen und zu sagen, ich möchte, dass Gott die erste Priorität in meinem Leben einnimmt? Bist du bereit dazu, Zorn und Wut abzulegen und dich von Jesus mit so einem übernatürlichen Frieden erfüllen zu lassen, dass du so wie Jesaja und seine Familie ein Hoffnungszeichen bist, ein Wunder und ein Wahrzeichen für Gott in dieser dunklen Welt, in dieser dunklen Zeit, damit andere Menschen auch durch dich wirklich sehen können, wer Jesus ist und was er den Menschen geben möchte. Er möchte das durch dich repräsentieren. Ich fordere dich dazu auf, heute wirklich eine Antwort zu geben, jetzt an dieser Stelle auf diese Fragen. Wir werden jetzt hier auch in diesem Gottesdienst nochmal eine Zeit haben, wo wir das ein bisschen vertiefen und wo du auch die Möglichkeit haben wirst, darauf Antworten zu geben. Aber ich möchte auch dir, der du im Internet zuguckst, einfach Mut machen. Schalt jetzt nicht einfach weg oder schalt nicht einfach weiter zu irgendeinem anderen Video, was dir angeboten wird, sondern lass dich mal darauf ein, diese Fragen wirklich zu beantworten. Hast du Jesus in deinem Leben? Möchtest du sein Repräsentant sein? Möchtest du einen Unterschied machen in dieser Welt? Lass dich einfach mal drauf ein und sprich mit ihm darüber. Wenn du es nicht mehr weißt, was ich gerade gesagt habe, spul einfach 2 bis 3 Minuten zurück und dann hör dir diese ganzen Fragen nochmal an und finde mal für dich eine Antwort auch auf diese ganzen Fragen. Wenn du dabei Hilfe brauchst, wir unterstützen dich auch gerne. Du siehst jetzt gleich am Ende von diesem Video, siehst du unsere Kontaktdaten eingeblendet, da kannst du dich dann an uns wenden, du kannst uns schreiben. Wir haben zum Beispiel auch so einen Kurs, wenn du zum Beispiel dich heute dazu entscheidest, Jesus als Herrn in dein Leben aufzunehmen, dann lassen wir dich nicht alleine, wir unterstützen dich dabei. Du kannst von uns diesen Kurs bestellen und wir schicken ihn dir gerne zu und unterstützen dich dabei, mit Jesus zu gehen, auch im Alltag, damit genau das geschieht, was er eigentlich vorbereitet hat für dein Leben und was er auch vorbereitet hat für dein Umfeld. Ja, dieser Kurs nennt sich Start in ein neues Leben. Es besteht aus mehreren Kapiteln, wir schicken dir den gerne zu. Und du kannst den gerne bei uns anfordern. Und ihr wisst ja, dass wir ein Werk sind, was auch von Spenden lebt. Wir werden auch jetzt am Ende dieses Videos unsere Bankverbindung einblenden. Wir bedanken uns ganz herzlich bei euch, die ihr uns so treu unterstützt, auch in dieser Zeit. Es sind sehr viele von euch, machen das ganz treu. Wir bedanken uns ganz herzlich. Wir leben von Spenden und wir danken dir dafür, wenn du dich auch an den Kosten beteiligst. Sei gesegnet. Und diese Zeit mag vielleicht dunkel sein, aber du bist nicht dazu ausersehen, in dieser Dunkelheit zu sitzen und einfach passiv zu sein und zu warten, bis es vorbei ist, sondern deine Aufgabe ist es, ein Licht zu sein für Jesus. Und dazu möchte ich dich ermutigen. Lass dich darauf ein, das zu machen. Amen.